Ogun McKenna. Ogun und das verschwundene Herz. 15. Henrys Vermächtnis. Wenn du denkst, dass du frei bist, gibt es kein Entrinnen. Ram Dass. Es war ein milder Abend. Bis zur nautischen Dämmerung hatten sie noch etwa 2 Stunden Zeit. Der Wald begann ruhiger zu werden. Richard Wildbolz und Ogun saßen an einem Ort, den Ogun Wohnzimmer 2 nannte. Und Ogun hätte nie gedacht, dass er an diesen Ort Kunden mitnehmen würde. Aber so war es gekommen. Irgendwie schien es der richtige Ort für Henrys Vermächtnis zu sein. Der Wald bestand hier hauptsächlich aus Kiefern und sie strömten einen wunderbaren, klaren, aber auch etwas betörenden Duft aus. Ein Kranichpaar überflog den Wald und in der Stille war ihr Flügelschlag deutlich zu hören. Sie saßen bequem auf ihren transportablen Campingstühlen und Ogun schenkte Yogi-Tee aus. »Vorsicht, er ist noch sehr heiß«, sagte er. »Willst du einen Schuss Milch hinein?«, fragte er. »Das macht den Geschmack etwas weicher.« Richard Wildbolz nickte. Ogun bemerkte, dass er intuitiv das vertraulichere »Du« benutzt hatte, und er fand es der Situation und der Atmosphäre angemessen. Sie saßen still da und nippten ab und zu an ihrem Tee. Ogun konnte den Widerstand spüren, durch den sich Richard Wildbolz hindurcharbeitete. Auf der einen Seite war er sicherlich genauso neugierig wie er selber, auf der anderen Seite war aber so etwas wie Spannung, ja vielleicht sogar Ängstlichkeit zu spüren. Nach einer Weile stellte Richard Wildbolz seine Tasse zur Seite und holte das kleine schwarze Heft mit dem roten Band aus dem Rucksack. Er nestelte an dem roten Band, um den Knoten aufzubekommen. Dies schien nicht zu klappen. Ogun nahm sein Buschkräftermesser und reichte es ihm. Mit einem entschlossenen Schnitt durchtrennte Richard Wildbolz die rote Kordel. Dann schlug er das Heft auf und begann laut zu lesen. Liebes Bruderherz, mein Vermächtnis ist erstmal ein großes Wort. Aber ich denke, uns beiden ist klar, sobald du diese Worte hier liest, dass Groß und Klein keine zutreffenden Worte für eine Welt des reinen Bewusstseins sind. Ich gebrauche hier rein, nicht im Sinne von formlos, sondern im Sinne von unschuldig. Denn Bewusstsein oder die Wahrnehmung ist ja immer noch ein Ort der Spaltung und somit nur für diejenigen unschuldig, die akzeptieren können, dass keine Form, kein Konzept besser oder schlechter ist als ein anderes und dass Inhalt und Form in letzter Konsequenz vollkommen identisch sind, so wie die Welle ein Teil des Meeres ist und das Meer aus Wellen besteht. Aber mein Vermächtnis ist keine Philosophie, keine gedachte Welt, sondern einfach eine Beschreibung meines Weges vom Fleisch zum Geist und von diesem Weg, der am Ende gar kein Weg mehr ist, will ich hier sozusagen von den letzten Metern sprechen. Und dabei tun wir beide jetzt so, als wenn Zeit und Raum feste Größen wären. Fangen wir also bei der Zeit vor ungefähr 2 Jahren an. Als eine schulmedizinische Diagnose und 2 Expertenmeinungen, eine Herztransplantation für mich oder besser gesagt für meinen Körper, nahelegten. Du warst, wie du dich erinnern wirst, von Anfang an von dieser Idee begeistert. Sie erschien dir als der rettende Strohhalm für meine gesundheitlichen Probleme. Und sicher dachtest du auch daran, meine Arbeitskraft für die Firma noch lange zu erhalten. In beiden Punkten herrschte völlige Uneinigkeit zwischen uns, und dies, so dachte ich zumindest damals, lief auf eine lange und fruchtlose Diskussion für uns beide hinaus. Dies war aber nicht so. Im Gegenteil. Wie wir beide, glaube ich, heute wissen, war genau diese Situation und dieser Konflikt der Treibstoff und die Gnade, um uns auf unserem Weg vom Fleisch zum Geist zu neuen Erkenntnissen und Erlösungen zu führen. Was die Firma betrifft, war ich von Anfang an der Meinung, dass Oschi mich, was den Erfindergeist betrifft, längst eingeholt hatte. Und ich denke, du wirst mir, wenn du diese Zahlen liest, inzwischen zustimmen. Richard Wildbolz nahm einen langen Schluck Tee, überlegte eine Weile und nickte dann. Leise sagte er, ja, dem stimme ich zu. Dann las er weiter. Bleibt noch das zweite Thema. Von Anfang an stand ich der Idee einer Herztransplantation für meinen Körper sehr ambivalent und skeptisch gegenüber. Ambivalent, weil ich natürlich damals noch Angst um meinen Körper hatte. Denn der Prozess vom Fleisch zum Geist war noch nicht abgeschlossen. Auf der anderen Seite gab es eine Menge Gründe, die trotz aller Todesangst gegen eine solche Transplantation sprachen. Und ich will sie hier ohne den Anspruch auf Vollständigkeit kurz benennen. Zuerst war mir bei einiger Überlegung und Recherche klar, dass eine Transplantation das medizinische Problem nicht löst, sondern lediglich verschiebt. Ein Transplantierter lebt ein Leben in der Abhängigkeit der Schulmedizin. Das heißt, ständige Kontrollen und Klinikaufenthalte und natürlich ständige Medikamenteneinnahmen, die die Abstoßungsreaktion unterdrücken sollen. Dieses Phänomen der Abstoßung fand ich von Anfang an am interessantesten. Eine Abstoßung ist eine passiv-aggressive Reaktion des Körpers und dies konnte ich gut nachvollziehen. Denn genau diese Reaktion spiegelte meine Ambivalenz diesem ganzen Thema gegenüber. Und vielleicht nicht nur meine, denn Abstoßungsreaktionen sind in der Transplantationsmedizin der absolut normale Verlauf. Das, was im sogenannten Außen zu passieren scheint, so lehrte mich ein Kurs in Wundern, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck oder eine Spiegelung unseres Geisteszustandes. Wie auch immer, ich versuche hier nur die Ambivalenz zu schildern, die wohl jeden erfasst, welcher mit dem Gedanken spielt, sich einer derartigen Operation zu unterziehen. Die Abstoßungsreaktion ist eine Sache, ihr Umgang im medizinischen Denken damit ist noch eine ganz andere. Sie ist laut dem geltenden Paradigma der Schulmedizin ein rein materielles Problem, eine Abstoßung von Fremdeiweiß, die durch entsprechende Medikamente unterdrückt werden muss. Durch meine innere Arbeit mit dem Kurs allerdings und durch die Beobachtung meines eigenen Geistes war ich längst zu der Erkenntnis gelangt, dass alles in dieser unserer Traumwelt hier auf dem Gedanken der Schuld beruht. Ein gespendetes Organ, so wurde mir klar, ist ein derartig großes Geschenk, welches vom Empfangenden nicht ausgeglichen werden kann. Und somit gerät er in einen gewaltigen Schulddruck, der sich in einem Angriff auf das fremde Herz entlädt. Dies umso mehr, als der Prozess der Transplantation an völlige Anonymität gebunden ist. Der Prozess reduziert den Menschen und den Körper auf eine Art Maschine und der hirntote Spender wird zu einer Art Ersatzteillager. Der Organspendeausweis wird als ein Akt der Liebe beworben. Aber solange wir als Menschen verkörpert sind, ist Liebe etwas zwischen Geben und Empfangen und kein anonymer Austausch von brauchbaren Ersatzteilen. Dies führt mich zu dem nächsten Punkt meiner Kritik an der Transplantationschirurgie, der mir allerdings erst ganz am Ende meines Weges in diesem Prozess bewusst wurde. Und zwar in dem Moment, als mir wirklich ein Organ zugeteilt wurde. Doch ich will nicht vorgreifen. Die derzeitige Werbung und Information für die Organspende ist nicht nur oberflächlich, sondern auf eine skrupellose Art irreführend. Hauptsache, man hat ihn. So wird der Organspendeausweis beworben. Und jeder 16-Jährige darf sich online oder in der Bücherei oder wo auch immer als Organspender registrieren lassen. Was ihm dabei nicht gesagt wird, ist, dass er damit auch einer verrückten Sichtweise von Leben und Tod zustimmt, die den Hirntod oder das Fehlen von Hirnströmen willkürlich als Tod definiert. Dieser Sichtweise mögen einige Experten zustimmen, andere aber auch nicht. Und wie sehr Expertenmeinungen von dem abhängen, der den Experten bezahlt, dürfte so einigen während der sogenannten Covid-Pandemie klar geworden sein. Wes Brot ich ess, dessen Lied ich sing, sagt der Volksmund dazu. Kurz gesagt, mir wurde klar, dass ich als Empfänger eines Organs an dieser seltsamen Ausnutzung der Spendenfreudigkeit und des Gemeinschaftssinnes durch oberflächliche Information und irreführende Werbung beteiligt war. Die Transplantationsmedizin könnte als nächsten Schritt zunächst eine breite gesellschaftliche Diskussion führen, ihr materielles Weltbild benennen und aufhören, ihre Sichtweise auf Heilung als Monopol zu sehen und durch staatliche Maßnahmen und Gesetze absichern zu lassen. Eine Krankenkasse, die eigentlich Heilungskasse heißen sollte, müsste dann den Geistheiler genauso bezahlen wie den Transplantationschirurgen. In dieser Phase kam mir die Traumwirklichkeit erneut zur Hilfe. Mir wurde konkret ein Organ zugeteilt. Und so musste ich eine Entscheidung treffen und konnte den Prozess nicht einfach aussitzen. Das Folgende kannst du nur verstehen, wenn dir die Idee der inneren Führung etwas sagt. Oder wie der große Geistheiler Bruno Gröning sagte, ich bin gotthörig und nicht menschenhörig. Dies ist der Grund, weshalb ich Oschi gebeten habe, dir diese Zeilen erst auszuhändigen, wenn die innere Führung dies für den richtigen Zeitpunkt hält. Und ich bin sicher, dass dies genau so geklappt hat. Ohne diese Vorbereitung würde dir das Folgende, wahrscheinlich nur als ein später Ausbruch krimineller Energie bei deinem älteren Bruder erscheinen. Ich erhielt also die Meldung, dass ein Organ für mich vorgesehen sei, und spürte nach innen. Aus dieser Hinwendung nach innen, aus dieser Übergabe, aus dieser Hingabe des ganzen Problems an das große Ganze, aus diesen Stunden des Bitten und Betens, entstand etwas, das ich hier einmal mangels besserer Worte die Rettung zweier Herzen nennen würde. Aus diesem Prozess ging ich als ein angstfreier Mensch hervor. Und die Handlungen, die mein Körper danach ausführte, waren von Ruhe, Gelassenheit und innerer Gewissheit getragen. Mir wurde klar, dass ich kein Herz für meinen Körper wollte. Und mir wurde aber auch klar, dass das Herz, welches für mich vorgesehen war, nicht aus ganzem Herzen gegeben wurde, sondern dass die Erlaubnis zur Transplantation ohne wirkliche Kenntnis der Zusammenhänge von Leben und Tod gegeben worden war. Es war dann nicht schwer, über die Amsel herauszubekommen, dass mein Spenderherz in Neubrandenburg einem jungen Schweizer entnommen wurde, der in der Nähe verunglückt war. Ich fuhr also zur entsprechenden Klinik und nahm einen Sender mit, um die Überwachungskameras stillzulegen, was für einen Menschen mit meinen Fähigkeiten kein Problem darstellte. Da ich aber nicht sicher war, ob dieser Sender eventuell medizinische Geräte irritieren würde, war mir klar, dass ich dieses Gerät nicht in der Nähe des Krankenhauses benutzen würde. Aber ich machte mir keine Gedanken, denn die innere Führung würde für alles sorgen. Der Transplantationsbote war leicht zu erkennen. Schließlich hatte ich bei der Konstruktion des Transportsystems mitgewirkt. Ich beobachtete also, wie der Bote den Koffer mit dem Organ verlud und folgte ihm unauffällig zur Tankstelle. Den Rest dürftest du inzwischen aus dem Polizeibericht kennen. Das auf diese Weise verschwundene Herz brachte ich persönlich zurück in die Schweiz, um es dort im Kanton Appenzell an einem schönen Ort zu beerdigen. Auf dieser Reise begleitete und unterstützte mich Oschi, denn ich konnte lange Strecken nicht mehr so gut fahren. Ich sagte ihm allerdings nicht, wozu diese Reise diente, und bat ihn, in Friedrichshafen auf mich zu warten, denn ich wollte nicht, dass er in diesen Fall hineingezogen würde, falls ich Schwierigkeiten beim Grenzübertritt haben sollte. Aber alles funktionierte einwandfrei. Und diese Reise war gleichzeitig meine Abschiedsreise von dieser Welt. Es war sehr schön, noch einmal quer durch das Land meiner Ahnen zu fahren. Und es war ein Genuss, dies alles in vollkommener Angstfreiheit zu erleben. Gleichzeitig war mir klar, dass dies überhaupt nichts Besonderes ist. Angstfreiheit ist unser normaler Geisteszustand, wenn wir aufhören, den Körper als unser Zuhause zu betrachten. Stellt sich am Ende noch die Frage nach der strafrechtlichen Relevanz. Der Diebstahl eines Transportkoffers ist für mein Empfinden vollkommen durch die großzügige Unterstützung, die wir als Firma für dieses Transportsystem aufgewendet haben, ausgeglichen. Bleibt noch das verschwundene Herz, welches nicht verschwunden ist, sondern im Land seiner Ahnen beerdigt wurde. Ob es wirklich von ganzem Herzen gegeben wurde und ich es somit jemand anderem weggenommen habe, dies können allein die Angehörigen entscheiden. Und deshalb bitte ich dich, Bruderherz, dieses Vermächtnis den Angehörigen zu übergeben und diese mögen dann entscheiden, ob sie es als Geständnis an die ermittelnden Behörden weitergeben. Dies, Bruderherz, ist alles, was ich noch zu sagen hätte. Und in dem Maße, wie du erkennst, dass wir ein Herz sind, wird jede Idee eines Verlustes von dir abfallen. Ich grüße alle, die es zu grüßen gilt, und wünsche dir eine friedliche und spannende Reise auf dem verrückten, unglaublichen, aufregenden, lächerlichen, unbeschreibbaren Weg vom Fleisch zum Geist. Richard Wildbolz klappte das Buch zu und sie saßen still da, bis die Dämmerung hereinbrach. Wortlos packten sie alles ein, um im letzten Tageslicht zum Auto zurückzugehen. Erst als sie am Ford Mustang angekommen waren, sprachen sie wieder. »Soll ich dich nach Hause fahren?« fragte Richard Wildbolz. »Nein, danke«, sagte Ogun. »Es ist ein schöner Abend und ich gehe den Rest zu Fuß.« Richard Wildbolz nickte, sah Ogun lange an, nahm ihn in den Arm und sagte dann »Danke«. »Danke für alles, Ogun.« Ogun nickte und sagte »Danke«. »Danke für alles, Richard.« Und sie mussten beide lachen. »Ich werde noch eine Reise in die Schweiz unternehmen«, sagte Richard dann. »Aber ich fahre alleine, das spart mir eine Menge Spesen.« »Verstehe«, sagte Ogun. »Aber du wirst ab jetzt nie mehr wirklich alleine sein, weil der Heilige Geist immer bei dir ist. Trotzdem solltest du mir ein gutes Stück Appenzeller Käse mitbringen.« »Gemacht«, sagte Richard und setzte sich ins Auto. Und der Mustang schnurrte davon wie eine Katze, die in der Dunkelheit verschwindet.